Dieses innige Lied der Liebe passt sehr gut zu dem Predigttext, den ich heute mit Ihnen gemeinsam bedenken will. Wir in der Landeskirche, wir haben heute nicht nur den 11. August, sondern wir haben auch den 11. Sonntag nach Trinitatis. In der Volkskirche, auch in der katholischen Kirche, ist das Jahr viel stärker auch rhythmisiert und wir zählen die Sonntage eben nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest. Und die Texte, die vorgeschlagen oder auch zum Teil vorgeschrieben sind, zu bedenken, die orientieren sich an den einzelnen Themen der Sonntage. Am letzten Sonntag war der 10. Sonntag, der traditionelle Israel-Sonntag, wo die Kirche seit alters her besonders ihre Verbundenheit zum Volk Israel zum Ausdruck bringt. Und einen Sonntag später geht es im Grunde darum, dass auch die frommen Juden, auch die Menschen, die es mit dem Glauben ernst meinen, sich nicht zu sehr auf sich selbst und auf ihre eigene Frömmigkeit einbilden sollten, dass sie nicht zu selbstgerecht werden sollen. Der Wochenspruch dieser Woche, der praktisch über all diesen möglichen Texten steht, lautet deswegen ja auch: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so ist einerseits das Evangelium für diesen 11. Sonntag nach Trinitatis diese Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Wir kennen die alle, um die soll es auch heute nicht gehen, aber da wird so ein vermeintlich guter, ein böser, guter Pharisäer einem guten, bösen Zöllner gegenübergestellt. Lukas 18 ist das. Und das macht gerade der Lukas in seinen Geschichten sehr gerne, dass er dem frommen Volk Israel den Spiegel vor das Gesicht hält und sagt: Bildet euch ja nicht zu sehr etwas ein auf eure Frömmigkeit. Das ist in Lukas 10 in der Geschichte von dem barmherzigen Samariter auch mit Händen zu greifen, wie dann ausgerechnet der fromme Priester und der Levit, die sich auf ihren Glauben selbstgerecht vielleicht etwas einbilden, das Falsche tun und ein vermeintlich Böser, so ein Samaritaner, das Richtige tut, das Gott dann auch lobt. Und ganz ähnlich ist es in der Geschichte, die in den Evangelien in ganz unterschiedlicher Weise erzählt wird, aber bei Lukas mit dieser Stoßrichtung, diese Gegenüberstellung von einem vermeintlich Guten, der doch dann nicht gut handelt, und einer vermeintlich Bösen, einer Frau, die aber das absolut Richtige tut. Lukas Kapitel 7 ist in der 5. Predigtreihe, in der wir gerade in der Kirche sind, heute dran. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Es bat Jesus aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass Jesus zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, da brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Soweit erstmal, wir kommen noch weiter in diese Geschichte. Eine anstößige Geschichte, nicht wahr? Ist ja gerade wieder Fußball-Bundesliga und jetzt geht es immer wieder um den Anstoß. An dieser Geschichte kann man Anstoß nehmen. Eine anstößige Geschichte, die auch bei uns etwas anstoßen soll. Ist ja manchmal so, habe ich mir sagen lassen, so im geschäftlichen Bereich, wenn man jemand Neues einstellen will und mal so rauskriegen will, was der so für Manieren hat und wie der sich verhält, dann geht man mit ihm essen. Um rauszukriegen, kann der sich benehmen und was geschieht dann beim Essen. Und wenn der das dann schlecht über die Runden bringt, dieses Essen, dann hat er wahrscheinlich gelost und wird nicht eingestellt. Stellen Sie sich mal vor, bevor Sie den neuen Pastor Baupin, gell, eingestellt hätten, wären Sie erstmal mit ihm gut essen gegangen hier in Dillenburg. Und dann wäre das passiert, was hier passiert, dann wäre so eine Dillenburger stadtbekannte Sünderin, soll es ja auch geben, so eine zwielichtige Frau, von der man nicht so genau weiß, was sie alles treibt und mit wem sie es treibt, von hinten auf den Pastor Baupin zugekommen und hätte ihn liebkost, so wie das die Frau hier bei Jesus tut. Ich glaube, sie wären durchgefallen. Etwas Anstößiges geschieht hier. Etwas, was nicht in die Gesellschaft passt und damals auch nicht gepasst hat, erst recht nicht gepasst hat. Aber es ist eine liebevolle Geschichte, eine anrührende Geschichte von der Sehnsucht nach Nähe, von einer Sehnsucht, wie wir sie in diesem Psalm eben auch gehört haben, von einer Sehnsucht nach Nähe und Liebe und Achtung. Was tut diese Frau? Sie hat keine Berührungsängste. Jesus übrigens hatte auch keine Berührungsängste. Er ging in das Haus des Pharisäers. Er ließ sich einladen. Und so ist es auch mit uns. Wir sollen uns einladen lassen und sollen keine Berührungsängste haben, egal wo wir hinkommen. Und auch diese Frau hat keine Berührungsängste und sagt sich nicht, in dieses Haus des Pharisäers kann ich nicht gehen. Sie ist mutig. Ihre Sehnsucht, ihre Liebe, ihr Verlangen ist so groß, dass sie auch diese Schwelle übertritt, dass sie keine Schwellenangst hat und in das Haus dieses frommen Pharisäers geht und sich von hinten gleichsam anschleicht. So wie der Zöllner im Tempel auch hinten stehen bleibt und nicht nach vorne geht, sondern von hinten sein Gebet, sein kurzes, aber ehrliches und ernstes und gutes Gebet spricht: Herr, sei mir Sünder gnädig. Ähnlich mag diese Frau das auch empfunden haben. Und sie spricht die Sprache der Liebe. Sie spricht gleichsam die drei Sprachen der Liebe. Es gibt ja solche Bücher über die verschiedenen Sprachen der Liebe, aber die drei Sprachen der Liebe in diesem Text sind einmal die Sprache des Schenkens. Sie bringt eine Flasche mit Salböl mit. In den Parallelgeschichten bei Johannes oder auch bei Markus und Matthäus ist davon die Rede, dass das ein ganz, ganz kostbares Öl ist. Und sie verschwendet dieses Öl. Sie hat ein ganz teures Parfum mitgebracht. Sie verschwendet es an die Füße. Da, wo wir vielleicht so das Billigste hinschmieren, da verwendet sie dieses ganz teure, kostbare Salböl. Sie weiß vielleicht etwas von dem Prophetenwort: Wie lieblich sind die Füße. So eine Zusage für alle, die so Probleme haben, auch von den älteren Menschen mit ihren Füßen, nicht wahr? Die so vielleicht irgendwelche dicken Hornschichten haben oder Blattfüße oder so. Lasst euch trösten, mir geht's auch schon so. Und ich lasse mir das immer wieder sagen: Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Heil ansagen. Eure Füße sind lieblich und die Füße Jesu, die die gute Botschaft durch Galiläa und ganz Israel tragen, sie sind liebliche Füße. Die Frau schenkt diesen Füßen ihre ganze Aufmerksamkeit. Das ist die erste Sprache der Liebe, das Schenken, das auch manchmal vielleicht verschwendet und verschwendend schenken, nicht auf den Preis gucken, sondern etwas geben mit der rechten Hand, ohne zu gucken, was das denn eigentlich kostet. Die zweite Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit. Sie berührt zärtlich diese Füße. Sie stellt nicht nur diese Flasche hin und sagt nicht zu ihm, da mach selber, sondern sie massiert diese Füße. Viele von uns wissen vielleicht, wie gut das tut, so mit Öl ein bisschen massiert zu werden, Fußreflexmassage von unten her, wirklich den ganzen Körper wieder aufzubauen und auch Erholung und ein Stück, ja, Entspannung in den Menschen nach Leib und Seele hineinzubringen. Zärtlichkeit ist etwas ganz Wichtiges und sie verströmt ihre Tränen und trocknet sie wieder ab, nachdem die Füße vorbereitet gewaschen sind mit ihren Haaren. Sie liebt Jesus mit Haut und Haaren, kann man sagen. Sie gibt ihre schönen, langen Haare dran, Jesus zu dienen. Und die dritte Sprache ist Zeit. Sie macht das nicht in 30 Sekunden, sondern sie hat Zeit. Sie lässt sich Zeit, in der Nähe Jesu zu bleiben und ihm zu dienen. Sie tut das nicht en passant. Sie guckt nicht auf die Uhr und denkt, wann ist endlich rum, wann kann ich wieder gehen, wie wir doch manchmal auch so, selbst auch in Gottesdienstzeiten gehetzt sind. Sie haben hier Zeit, ich weiß, ich als Pfarrer in der Stadtkirche, der dann immer noch ins Mittelfeld muss, ich bin immer ein bisschen gehetzt und das ist das Angenehme an diesem Gottesdienst und an diesem schönen Tag, dass keiner auf die Uhr gucken muss, sondern dass es wirklich so eine schöne Angelegenheit ist, wo man nicht auf die Uhr guckt, wo man nicht unter dem Stress der Woche steht, wo man eben nicht ins Schwitzen geraten muss, sondern ganz zweckfrei die Nähe Jesu, die Nähe Gottes spüren und miteinander teilen darf. So spricht diese Frau die drei Sprachen der Liebe. Es wird ganz ausführlich ja auch und trotzdem in ganz wenigen Worten gesagt, die Sprache des Geschenkes, die Sprache der Zärtlichkeit und der Zeit. Eine anstößige Geschichte. Sie stößt was an. Sie stößt nämlich die Frage an, und wie steht das bei uns? Schenken wir auch Jesus etwas? Schenken wir uns ganz ihm? Ich liebe dieses Weihnachtslied, ist ja bald wieder Weihnachten. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nicht nur das Opfer, das ihr ja dankenswerterweise vor der Predigt einsammelt und noch nicht mal gesagt habt, für was es ist, ist ein Geschenk, sondern das ganze Leben und alles, was wir haben und was wir ihm geben können, schenken können, haben wir ja eigentlich geschenkt bekommen. Das empfindet diese Frau. Sie schenkt ihm und sie fragt uns, was schenkst du deinem Jesus, von dem du sagst, dass du ihn liebst? Schenkst du ihm auch Zärtlichkeit? Kannst du auch sagen und singen, wie es Augustinus mal geschrieben hat, der Kirchenvater des 4. Jahrhunderts? Spät hab ich dich geliebt, du Schönheit. Du hast geleuchtet, gelodert und meine Blindheit überstrahlt. Du hast deinen Duft verbreitet, ich habe einen tiefen Atemzug genommen und jetzt lechze ich nach dir. Du hast mich berührt und jetzt verbrennt mein Verlangen nach deinem Frieden. Oder können wir das noch singen, was man früher gern gesungen hat? Ich habe gefragt, ob ihr das könnt, aber ihr könnt das nicht. Vielleicht gibt es ältere Leute unter uns, die das noch können. Schönster Herr Jesu. Wer kennt das noch? Seht ihr? Singen wir das mal. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariens Sohn, dich will ich lieben, dich will ich ehren, meiner Seele Freud und Kron. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariens Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. So etwas zu sagen und zu singen in aller Zärtlichkeit und auch Verspieltheit der Liebe und der Worte, das tut der Seele auch immer wieder gut, mir auch. Dafür Zeit haben. Darum geht es. Als, so geht die Geschichte weiter, Vers 39, als der Pharisäer aber das sah, den er schließlich eingeladen hatte, da sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, tatsächlich ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. So sind die frommen Leute manchmal. Sie tuscheln so für sich und hinter dem Rücken und sagen, ja, wenn der neue Pastor wirklich so ein Pastor wäre, wie ich mir den vorstelle, dann würde der doch sowas nicht machen. Mal sehen, wann es losgeht, dass die Leute sowas über sie sagen. Bei mir ist nach 9 Monaten das schon vorbei. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Dieses kleine Gleichnis in dieser Geschichte, das spricht eigentlich für sich und es ist im Judentum auch realistisch, denn das hat es gegeben, dass man auch Schulden so erlassen hat. Das Alte Testament verbietet es immer wieder neu, Zinsen zu nehmen von anderen Glaubensgenossen, von Volksgenossen. Das gibt immer wieder dieses Reden vom Zinsverbot und was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass jemand ein Zinsknecht wird, dass jemand sich versklavt an jemand anderes, weil er nicht bezahlen kann. Diese Geschichten sind durchaus realistisch und sie sind auch in unserer heutigen Zeit neu bedenkenswert. Kann es so etwas geben wie Schuldenerlass gegenüber Ländern, die es nicht bezahlen können und einzelnen Menschen? Weil es doch so ist, wie ich es auch eben schon gesagt habe, dass alles, was wir haben und alles, was wir sind, geschenkt ist. Und dass wir das, was wir Gott meinen bringen zu können, ja doch eigentlich schon mal empfangen hatten. Wir schenken doch nur das, was er uns selbst gegeben hat. Und es ist dann auch wirklich schon vorgekommen, dass Menschen, wenn ihnen die Schulden erlassen wurden, auch anfingen zu weinen. Zu weinen aus Dankbarkeit über diesen Schuldenerlass. Die ignatianische Frömmigkeit, also diese Exerzitien, die manche katholischen Menschen machen, die haben diesen Punkt in ihrer Übung immer drin, dass sie Tränen der Betroffenheit weinen. Wann weinen wir mal wieder, wenn wir beten oder wenn wir irgendwie besonders angerührt sind? Gestern Abend bei einer Taufe im Haus Elisabeth habe ich das erlebt, als wir am Schluss noch, weißt du, wie viel Sternlein stehen, gesungen haben, dass ein gestandener Mann anfing zu weinen, so gerührt war, warum auch immer, an was er sich da erinnert fühlte, dass er weinte. Sowas darf doch in der Kirche geschehen. Ich erlebe das immer wieder bei den russlanddeutschen Geschwistern, wenn die bei uns im Mittelfeld zusammenkommen und dann am Schluss niederknien und beten, dass sie dieses Beten verbinden mit Heulen und Weinen. Und ich habe mir sagen lassen, das rührt besonders noch aus der Zeit, als sie in Russland in ihren Hausversammlungen verfolgt waren und sich nicht treffen durften. Und wenn dann die Geheimpolizei kam und so eine christliche Versammlung dann entdeckt hat und die dann alle knieten und geheult haben und geweint haben, das sind die Polizisten wieder abgezogen. Das hat sie so schockiert, dass sie die haben machen lassen. Und das pflegen die bis heute noch auch deswegen, weil es für sie damals die Rettung war, nicht verfolgt worden zu sein oder nicht dann aufgelöst worden zu sein als christliche Gruppierung. Tränen gehören mit, liebe Gemeinde, zu unserer Dankbarkeit gegenüber dem, was uns eigentlich geschenkt ist und was uns auch manchmal erspart worden ist, wo wir auch tatsächlich gespürt haben, ich bin zwar ein schlimmer Kerl, ich habe so viel auf dem Kerbholz, aber meine Schuld ist mir erlassen, ich bin frei. Und so empfindet das wahrscheinlich diese vermeintlich große Sünderin, dass in der Nähe Jesu die Schuld vergeben wird, dass sie spürt, ohne dass er sagt, der nimmt mich an, so wie ich bin, und der schickt mich auch nicht wieder weg. Und Jesus wandte sich zu der Frau. Also er lässt sie nicht hinten stehen, sondern er wendet sich ihr zu. Er schaut sie an. Jesus wandte sich zur Frau und sprach gleichzeitig zu Simon. Siehst du diese Frau? Siehst du sie? Siehst du sie wirklich? Schaust du sie an? Kannst du ihr in die Augen schauen, auch wenn sie eine Sünderin ist? Jesus sieht sie an. Und mein Spruch an Weihnachten ist immer wieder, die Tatsache, dass Jesus uns ansieht, als Kind in der Krippe, aber auch hier als gestandener Mann, die Tatsache, dass Jesus uns ansieht, macht uns zu angesehenen Leuten. Es ist nicht nur ein schönes Wortspiel, sondern das ist so. Die Tatsache, dass er uns ansieht, macht uns zu angesehenen Leuten, ganz egal wie reich oder arm oder schäbig oder gestylt wir heute hierher gekommen sind. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir noch nicht mal Wasser für meine Füße gegeben. Das wäre doch das Mindeste gewesen. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet, mit Haut und Haaren hat sie mir gedient. Du hast mir auch keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, klein gemacht. Siehste, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, den sich klein machen vor Gott und vor Jesus, denen schenkt er Gnade. Deshalb sag ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der Simon, dieser Pharisäer, er hat zwar Jesus eingeladen, vielleicht um ihn in dieser Weise auch mal zu testen, aber er ist trotzdem die Liebe schuldig geblieben. Und Jesus zeigt ihm, diesem vermeintlich guten Mann, es geht darum, dass dieser Frau das Ansehen wieder zurückgeschenkt wird. Ich schaue sie an, ich sehe sie an, damit sie trotz ihrer großen Schuld eine Angesehene ist in dieser Stadt und keine Sünderin bleiben muss. Und so schließt die Geschichte. Jesus sprach zu dieser Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt kommt's raus. Und das ist das Tollste in unseren Gottesdiensten, auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, dass wir es sagen dürfen im Auftrag Gottes und seiner Gemeinde, dir sind deine Sünden vergeben. Dass wir das auch hören und hören dürfen. Und dass ein Gottesdienst, eine Gemeinde der Punkt ist, wo wir das auch hören sollen auch wenn andere uns immer wieder Vorwürfe machen und uns bei unseren Schlechtigkeiten immer wieder packen. Wer gehört hat, dir sind im Namen Jesu deine Sünden vergeben, der darf frei sein, so wie diese Frau. Und da fingen sie natürlich alle an, die da zu Tische saßen, und tuschelten wieder bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Aber dazu ist Jesus gekommen, das zeigt Lukas hier im Evangelium ganz besonders, um die Sünden zu vergeben. Darum geht es. Und damit sind wir auch alle gemeint, da sind wir alle wieder dabei, weil wir alle auch Sünder sind, ganz gleich, wie fromm wir uns manchmal fühlen. Und zu der Frau sprach er: Nicht wie in Johannes 8 bei der Ehebrecherin, gehe hin und sündige fort nicht mehr. Das fehlt hier interessanterweise. Nein, er spricht zu der Frau nur: Dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Er sagt nicht: Das, was du jetzt alles an mir getan hast, das hat dir geholfen, das war deine letzte Rettung. Nein, er spürt, du hast das aus Glauben gemacht. Diese Liebe, dieser Akt der Liebe ist ein Glaubensakt. Glaube und Liebe, liebe Gemeinde, Liebe und Glaube sind nie voneinander zu trennen. Es sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Es sind die zwei Arme unseres Menschseins, zu glauben und zu lieben. Einen Glauben zu glauben, der in der Liebe tätig ist, der von der Liebe geformt wird. Das wünsche ich Ihnen hier in der Gemeinde, das wünsche ich uns in der Landeskirche und Volkskirche und jedem persönlich, jeden Tag neu. Und dass wir am Ende darin, im Glauben und Lieben, tatsächlich unseren Frieden finden. Das bringt noch einmal Augustinus so schön zum Ausdruck, wenn er sagt: Du hast mich berührt und jetzt brennt mein Verlangen nach deinem Frieden. Amen. Für die Glücklichen und Liebenden bitten wir: Segne sie und fülle sie mit deiner Liebe. Für die Unglücklichen, die sich übersehen fühlen, vielleicht auch unter uns, bitten wir: Halte du sie fest. Streiche du ihnen über ihre Wangen und trockne ihre Tränen. Für die Atemlosen und Überbeschäftigten bitten wir: Schenke ihnen deine Zeit, dass sie aufatmen und durchatmen bei dir. Und für die Kontrollierten und Korrekten bitten wir: Rühre du sie an mit deiner Zärtlichkeit. Amen.